Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Dieses Internet ist ja für mich Fluch und Segen zugleich. Es gibt viele negative Aspekte, aber es gibt auch tolle Sachen. Man kann nämlich seine Podcast-Partnerin stalken und alles mitkriegen, wenn man will. Und lustig ist, du bist so in meinem Algo, dass ich wirklich kurz irgendwie, kennst du das, wenn man so durchdattelt und guckt, ah, was gab es jetzt so neu? So, und plötzlich so, warte mal, habe ich das richtig gesehen? Warte mal, ja!
Du hast dich vor allem gefreut, weil du gedacht hast, ich hatte recht.
Ja. Nee, darum ging es gar nicht. Ich hatte ja irgendwie so dieses Bauchgefühl, das ist manchmal ein bisschen erschreckend. Also ich habe dann manchmal selber, erschrecke ich mich über mich selber. Genauso wie ich, weißt du, manchmal denke ich, ich bin es gar nicht. Also manchmal denke ich, mein Körper wird missbraucht irgendwie einfach. Das heißt, es kommt von oben, irgendwie von oben. Ich kann nichts dagegen tun.
Ach so, und einfach, also dann nimmt jemand höheren Einfluss auf dich. Ja. Gut, Impulskontrolle, mein Schatz. Ja, du musst Dinge einfach tun, hast keinen Einfluss, ja, genau. Dann musst du deine Impulse mal in den Griff kriegen, mein Freund.
Ich kann nichts dagegen tun.
Würde ich jetzt zu einem Hund sagen, doch, wir können was dagegen. Nee, aber ich kenne das voll. Ich kenne das total, dieses Impulsive. Wo du einfach so wie so eine Eingebung hast, musst du jetzt machen. Oder denkst plötzlich an Gedanken, der kommt, weiß Gott woher. Ne? Also völlig aus dem Nichts tatsächlich manchmal ja auch.
So, endlich. Endlich jemand,
der
mich versteht.
Ganz interessant, ich war gestern Abend mit der lieben Lisa essen. Mhm. Und wir haben so gequatscht und sie erzählte irgendwie von einer Veranstaltung, wo sie danach irgendwie so belastet sich gefühlt hat und das gar nicht zuordnen konnte. Warum? Mhm. Da habe ich gesagt, boah, das kenne ich total. Man ist ja manchmal in so Interaktion mit, das passiert ja in der Regel mit Menschen. Und man geht dann danach da raus und denkt, boah, ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol ich jetzt trinken müsste, um klarzukommen. Und man weiß gar nicht, warum, weil eigentlich ist nichts passiert, da war nichts Belastendes so direkt dabei. Aber irgendwie unterschwellig im Bauch hast du gespürt oder gemerkt, irgendwas war da total komisch. Und ich kenne das total und man kann es manchmal gar nicht benennen oder noch nicht. Und dann arbeitet das eine Zeit in einem und dann denkt man sich immer so, ey, weißt du was, dieses oder jenes Verhalten oder diese Person, die war irgendwie die spooky oder, na also... Ja.
Kennst du, ne? Guck mal. Deshalb mag ich dich so gerne, weil du mich wenigstens verstehst. Wenigstens.
Ich verstehe dich. Doch.
Ich verstehe dich auch. Ich verstehe vor allen Dingen das, was gleich als Hundemoment der Woche kommt. Aber erstmal guten Morgen, Mann. Ey, gibt's ja gar nicht. Man kann es ja.
Guten Morgen. Ja, stimmt.
So viel zu besprechen. Ja. Worüber wir jetzt gerade im Moment gerade reden, das ist ja im Grunde genommen schon fast passend zu unserem Thema. Es geht nämlich darum, über Gedankenübertragung eigentlich. Es geht um Stimmungsübertragung. Es geht um all das, was nicht ausgesprochen ist zwischen Hund und Mensch und was da passiert und die ganzen Stimmungen und so weiter. Da hat uns jemand sehr Nettes geschrieben und deshalb müssen wir dann auch, wie wir das ganz oft machen, in diesem verrückten Hunde-Podcast auch mal dieses Thema von euch direkt weiter verlängern. Bevor wir das tun, es ist der Hundemoment des Jahres. Jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch da draußen gleich sein wird, aber erzähl ihn uns. Ich will das alles wissen jetzt. Und ihr da draußen auch. Wissen. Ihr wollt das alles wissen, oder? Ja.
Also ich möchte ein Wort direkt hier ausklammern. Wir sind keine Pflegestellenversager. Wir sind Pflegestellengewinner. Ja, ich habe das oft um die Ohren gehauen bekommen. Du Pflegestellenversager. Ja, die Ivy, die jetzt nicht mehr Ivy heißt, aber egal. Die ist bei uns geblieben jetzt. Da habe ich jetzt einen Vertrag unterschrieben. Die geht auch nicht mehr weg. Und ich sage euch was, da wart ihr halt nicht schnell genug beim Adoptieren. Da habt ihr halt so lange überlegt, da haben wir halt zugegriffen. Weil der Hund halt so mega toll ist. Ja, und was ist passiert? Ich hatte ja schon erzählt, dass Tom schockverliebt war. Zu Recht. Weil dieser Hund einfach genial ist. Und das war aber nicht einfach mal, wie man das sonst so kennt. Wir haben ja auch manchmal Besuchshunde oder jetzt auch zum Beispiel die Sunny war ja auch so ein Hund, den wir alle sehr, sehr toll fanden. Aber bei Ivy war es jetzt irgendwie halt einfach anders. Da war schon irgendwie noch eine ganz besondere Verbindung, gerade zwischen Tom und ihr. Und er hat echt gelitten. Also der hat wirklich, der hat sich auch nicht wirklich getraut, das einzufordern. Er hat dann immer gesagt, boah, das ist eigentlich voll blöd, dass die wieder gehen muss und das passt doch eigentlich so gut alles und jetzt ist doch so ein toller Hund und ja, ich weiß, wir wollten ja nicht, aber so. Und dem ging es halt zunehmend schlechter damit, mit dem Gedanken, dass sie halt wieder geht. Und das war wirklich sichtbar, dass dem echt schlecht damit ging. Und zwar so schlecht, dass ich immer mal gesagt habe, das kannst du halt einfach nicht übersehen. Da kannst du ja nicht einfach ignorieren und jetzt da dein Ding durchziehen. Abgesehen davon stimme ich ihm ja auch voll zu. Der Hund sollte tatsächlich auch hier bleiben. Dann habe ich mit der Martina vom Verein gesprochen, habe gesagt, ja, also da gerade ja auch kein guter Interessent zur Verfügung steht, würden wir uns jetzt anbieten als Adoptanten. Aber ich will den Tom damit überraschen. Und das war mein eigentlicher Plan. Der hat nämlich morgen Geburtstag und dachte ich, ach komm, dann überraschen wir ihn damit. Dann sagen wir ihm an seinem Geburtstag, also übrigens Überraschung, die Ivy bleibt. Aber es war tatsächlich so, dass es ihm jetzt übers Wochenende mit diesem Thema so schlecht ging, das glaubt man gar nicht. Also das habe ich auch bei ihm so noch nie erlebt und der hat jeden unserer Hunde wirklich so geliebt. Aber das hat ihn so getriggert zu wissen, dass die vermittelt werden soll und uns wieder verlassen wird. Dem ging es wirklich richtig schlecht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich kann das jetzt nicht noch 4 Tage durchziehen. Dann haben wir am Wochenende ihm das gesagt und dann hat er sich ja voll krass gefreut. Also wirklich, das ist, also nie war ein Hund so willkommen. Und wir freuen uns alle sehr darüber. Und Ivy heißt jetzt aber nicht mehr Ivy, weil mit dem Namen von Anfang an war klar, dass dieser Name irgendwie nicht zu dieser Hündin passt. Das war irgendwie so ein Knoten immer zwischen dem Namen und dem Hund. Und sie heißt jetzt Bonnie.
Bonnie?
Bonnie. Wir wollten sie eigentlich wollten wir ihr einen rockigeren Namen geben. Aber das haben wir dann immer so ein paar Stunden durchgespielt. Also passt nicht. Und bei Bonnie hat es irgendwie Klick gemacht. Nachdem wir so viele coole Namensvorschläge bei Instagram bekommen haben, da waren so viele dabei, wir sind an einigen hängen geblieben. Ich hatte zum Beispiel Ilvi wurde ganz viel angeboten. Übrigens finde ich den Namen echt cool. Das heißt kleines Wölfchen oder kleiner Wolf. Fand ich auch schön. Wäre auch ein bisschen nah an Ivy dran, ne? Oder Indy. Also da waren ein paar echt coole Namen. Roxy, Babsi. es war alles dabei. Waren coole Namen bei, aber es ist Bonnie geworden.
Schade, ich hätte gerne, also bei Babsi hätte ich dann den Namen wirklich auch gerne ausgesprochen. Und als Barbara. Barbara finde ich wirklich sehr schön.
Barbara.
An dieser Stelle, es tut mir furchtbar leid über meine Stimme, also wenn ihr das hört, ist es nicht so, dass ich hier irgendwie 2 Flaschen Whisky gestern Nacht getrunken habe. Es liegt daran, dass Herbst ist und die gesamte Familie einmal komplett da niedergeschmettert ist und dementsprechend seht es mir nach, wenn es etwas kratzig ist heute. Aber das ist doch wundervoll. Also besser geht ja nicht. Entscheidende Frage ist aber auch, es bleibt aber bei den von dir eingeforderten 2 Pflegeplätzen, ja oder nein?
Yes.
Okay, und wenn jetzt Clyde irgendwann kommt, also Bonnie ist ja klar, wenn Clyde kommt, was passiert dann?
Ja, dann haben wir halt 4 Hunde. Dann ist das wohl so. Dann machst du nichts, dann ist das eben so. Nee, das ist jetzt wirklich, das passt so. Wir bekommen jetzt am Wochenende noch einen kleinen Rüden zur Pflege und wir bekommen, Mike, mach's mich fertig. Nein, ja, und das Schlimme ist, der ist, also ich habe ja schon auch Fotos und so gesehen, der ist halt ultimativ niedlich. Aber ich glaube, das ist auch so ein Hund, der wird mir, ich habe auch gedacht, bei Ivy rennen sie mir die Bude ein. Weil wer kann denn da jetzt nicht zugreifen, der gerade auf der Suche ist, weil vielleicht, ja, was weiß ich warum? Ich verstehe es ja nicht. Also
zu viel Schäferhund.
Zu viel Schäferhund, möglich. Also auf jeden Fall der jetzt kommt, der kleine Rüde, der ist so alles gar nicht Schäferhund. Und der ist extrem sweet und ein ganz junger Hund, noch ein Welpe. Und im November kommt noch ein Welpe, auch ein ganz junger, der dann auch so 4 Monate alt ist. Und dann denke ich, vielleicht lassen wir das dieses Jahr einfach mit dem Tannenbaum. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir dann 2 Welpen, eine durchgeknallte Bonnie und Mika und Ronja, die gerne Tannenbaum anknabbern. Ich denke, wir lassen den einfach weg. Das macht gar keinen Sinn dieses Jahr. Perfekt. Auf jeden Fall wird es schön und wild.
Mega. Erstmal Glückwunsch für die Entscheidung oder zu der Entscheidung. Das ist doch richtig cool. So, dann machen wir sowas aus, wenn ich in Köln bin und dann will ich das alles mal sehen. Ich will das alles,
Wir haben schon was vereinbart. Wir haben schon einen Termin, ein Date.
Haben wir ein festes Date?
Ja, wir wollten essen gehen. Ey Leute, hört ihr das? Der hätte mich fast sitzen lassen. Haben wir ein festes Date?
Du hast vollkommen recht. Ich muss mich selber. Nee, ich bin, die letzten drei Tage bin ich einfach komplett over.
Es sei dir verziehen, wegen Krankheit.
Hier, guck mal. Islamos, unbezahlte Werbung, Hashtag. Und Salbei-Bonbons.
Oh ja. Naja, er sieht auch wirklich angeschlagen aus. Ich kann es bestätigen. Also blass um die Nase, etwas rote Augen. Und jetzt hör mal, wie hoch man dir das jetzt anrechnet, dass du hier sitzt und dich aufraffst. Ich sag danke.
Sehr gerne. Männergrippe ist meine Stärke.
Und wie war dein Hundemoment der Woche? Ich hoffe, schöner als grippal.
Ja, deutlich, aber auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, auch so, dass ich jetzt sehr ins Nachdenken komme und natürlich irgendwie auch. Ich bin ja genauso schlecht wie du in der Akzeptanz von Hunde werden älter. Und jetzt ist es irgendwie so, dass bei Spanja und bei Bilbo merkt man jetzt einfach auch, und das habe ich jetzt genau in der, deshalb auch im Moment der Woche, das gehört zusammen, weil man einfach jetzt merkt, dass es doch ganz schön, ja, einfach auch in den Herbst, in den Spätherbst hineingeht oder wenn man möchte, sogar auch schon mittendrin. Bei Bilbo ist es einfach so, dass er ohne seine Spritzen einmal im Monat gar nicht mehr so richtig gut sein kann, weil die Arthrose einfach in der Hüfte zu weit fortgeschritten ist und bei so einem großen Hund dann einfach auch klar ist und er auch so klar signalisiert, dass es wiederum das Gute und es Zeit für die nächste Spritze ist. Ich denke immer, solange es eine Spritze ist, ist es natürlich immer noch okay, aber es ist einfach so, diese Zeichen, die er sendet, sind sehr, sehr klar, so dass ich hatte das ja lange Zeit als Marotte abgetan, dass er sich zum Fressen hinlegt, aber das hat er halt augenscheinlich einfach Schmerzen. Und das sind so kleine Stellschrauben, die mir so einfach überhaupt nicht bewusst gewesen sind, genauso wie damals irgendwie mit den Zähnen von Spanier. Weil die Problematik ist, es gibt halt einfach Dinge, die sieht man nicht und die würde man auch, weil die auch sonst so gut drauf sind und auch irgendwie einfach auch happy sind. Deshalb identifizierst du viele Dinge nicht als Schmerzen. Und das ist eben was für mich jetzt so, da bin ich jetzt angekommen. Also ich bin angekommen in der, doch deutlich in der Abschiedswelt. Und das ist was mir sehr nahe geht und was ich auch schlimm finde und was für mich auch, wie soll ich sagen, macht dann einfach auch einiges mit mir. Muss aber auch dazu sagen, dass das alles noch so ein Level ist, wo man gut damit umgehen kann. Und bei Spanien ist es so, dass sie einfach die Hinterbeine sind einfach auch nicht mehr so stabil. Glatte Böden machen ihr mehr und mehr Probleme. Sie kann auch nicht mehr so lange anhalten. Das heißt, also sie muss morgens schon mal früh raus in den Garten. Das sind alles so immer noch Luxus-Alters-Champagner-Probleme. Aber zu merken, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, gab es auch eine ganze Folge zu, wenn Hunde alt werden, worauf achtest du und so weiter. Also Prozesse, durch die wir beide schon so auch durchgegangen sind, aber für viele eben neu sind. Aber es ist auch immer wieder neu, weil die Umstände auch immer wieder anders sind. Und das war diese Woche war das ganz schön sehr, sehr prägnant zu sehen. Mhm. Also die Zeichen waren sehr klar und deutlich.
Puh. Ja, die Hunde altern ja auch unterschiedlich, ne? Also du hast ja den. Ja. Also ich finde auch, dass das ja jedes Mal irgendwie dann anders ist, wie der Hund altert, ne? In welcher Form baut er ab? Also jetzt gerade, was du schilderst, auch bei Spanja, dass die dann vielleicht mehr ausrutscht oder so, das finde ich zum Beispiel total belastend, das wahrzunehmen. Wenn jetzt ein Hund aber einfach nur sehr viel schläft, finde ich das total okay. Also es gibt ja so Alterszeichen, die einen auch als Zuschauer mehr mitnehmen als andere. Und dann deswegen ist das ja auch so unterschiedlich, wie sehr man darunter leidet.
Ja. Genau.
Ja, also ich meine, ich hab diese Phase ja quasi gerade hinter mir und kann dir halt nur sagen, genieß halt jeden dieser Momente, der halt cool ist. Ne? Saug das nochmal alles in dich auf, jeden guten Moment. Trag die Wunde halt durch die nicht guten Momente. Bevor ich den Gedanken jetzt noch sagen möchte, für die Pfoten von Spanja, es gibt halt das auch das Gute, die Zeit kommt uns da entgegen, dass wir inzwischen in unserer modernen Welt für alles eine Lösung haben. Es gibt halt so Aufkleber, die sind in Pfotenform und die haben so kleine Gummi, also wie das sind, so wie Rutschsocken für Kinder und die halten halt richtig, richtig gut unter Hundepfoten. Die gibt's bei Amazon. Die gibt's in verschiedenen Größen, so dass es halt für die Pfote der jeweiligen Hunde passt. Und die klebt man dann unter die Pfoten auf, damit die halt, wenn man so glatte Böden hat oder ich sag mal, wenn man sagt, ach, wir haben heute auch einfach viel los im Haus und die wird sich viel bewegen wollen und rutscht die vielleicht mehr aus oder es wird halt auch sukzessive immer schlimmer, dann kann man diese Pfotenaufkleber unter die Pfoten kleben. Das ist, finde ich, deswegen cooler als die Schuhe, weil wir hatten ja nachher für Boogie nur noch Schuhe, weil da haben diese Kleber nicht mehr gereicht. Aber die Schuhe machen halt auch schon, dass die Hunde da relativ viel schwitzen drin in diesen Schuhen und die haben halt nachher auch überall Druckstellen. Also die hatte ja, die Boogie hatte ja faktisch an vielen Stellen gar kein Fell mehr, weil der Schuh, also die Hundepfote bietet sich einfach für Schuhe gar nicht an aufgrund ihrer Form und dafür muss man das halt schon relativ fest schnüren, damit die sich nicht verdrehen oder abrutschen. Und deswegen, wenn man Hunde hat, die halt genau solche Probleme haben oder zeigen, solange das noch so stabil ist, dass diese Aufkleber reichen, sind die einfach total toll. Es gibt den Hunden extra Grip.
Werde ich auf jeden Fall in dem Moment ausprobieren, wo das jetzt auch nur ein Tick noch doofer wird. Noch ist es erträglich, aber ja. Guter Tipp. Lass uns mal einsteigen in das Thema. Du bist drauf gekommen, weil uns jemand angeschrieben hat und eine Frage hatte, sogar sehr konkret zu einem Thema, das uns alle beschäftigt, immer und immer wieder und wo es auch manchmal ja auch phänomenale Erkenntnisse gibt, gerade das, was so zwischen Mensch und Hund passiert und das eben völlig unausgesprochen ist.
Ja, genau. Zum einen fand ich das total stark, das so zu verbalisieren und das Problem auch so gut auf den Punkt zu bringen oder die Frage vielmehr, ist ja noch gar kein Problem. Und dachte mir halt auch, ja, das betrifft uns ja irgendwie alle auch mal. Ich lese mal vor. Vielen Dank für euren Podcast. Der hat uns wirklich sehr geholfen, uns auf einen Hund vorzubereiten und auch danach unglaublich ihn zu verstehen. Ihr habt ja schon viel über Stimmungsübertragung geredet und ich kann bestätigen, dass da viel übertragen wird. Unser Hund ist generell schnell aufzudrehen und stark auf uns fokussiert. Und das zwingt mich wirklich dazu, Ruhe auszustrahlen, damit er nicht mehr eskaliert. Aber wie wirken negative Stimmungen sich auf den Hund aus, wenn sie gar nichts mit ihm zu tun haben, aber man sie aber nicht vermeiden kann? Mir geht es seit ein paar Tagen ziemlich schlecht, was vor allem durchschlägt, wenn ich zur Ruhe komme, also zum Beispiel auf der Couch mit dem Hund. Das heißt, dass ich gerade dann anfange zu heulen, nachdem ich auf die Couch gehe und der Hund sich dazulegt. Das hat also an sich gar nichts mit dem Hund zu tun, aber seine Anwesenheit bringt mich halt zur Ruhe und dann bricht es einfach heraus. Ich bin mir sicher, dass er das wahrnimmt und er reagiert. Er wird dann unruhig, fängt an, mich abzuschlecken. Je nachdem, wie stark das ist und wie traurig ich bin, leckt er auch mal in meinem Gesicht. Ich mache mir Sorgen, dass er die Stimmung auf sich bezieht. Denn es gibt ja gerade eine starke Korrelation. Ich gehe auf die Couch, er kommt dazu, ich fange an zu heulen, mir geht es schlecht. Abgesehen davon, dass ich mich natürlich darum kümmern muss, also um ihn kümmern muss, wie wirkt sich das auf einen Hund aus? Wie kann ich vermeiden, dass er im Sinne des Wortes mitleidet? Also erstmal vielen, vielen Dank für die Nachricht. Ich fand die total spannend und ich glaube, dass das auf jeden Menschen in der einen oder anderen Lebenssituation auch einfach so zutrifft. Und ich finde das ein super spannendes Thema einfach. Und also aus meiner Perspektive denke ich, dass das sein kann, dass der Hund das auf sich bezieht, weil genau diese Handlungsabfolge, wie er das gerade geschildert hat, er setzt sich aufs Sofa, der Hund kommt dazu, er kommt zur Ruhe, fängt an zu weinen und der Hund verknüpft das. Also wenn ich aufs Sofa komme, fängt er an zu heulen, die Stimmung wird schlecht. Das kann natürlich total passieren. Aber das Schöne ist ja, dass es ja noch ganz viele andere Momente gibt und ich glaube, wichtig ist, wie man in dieser Situation dann mit dem Hund umgeht. Also sich dann halt eben auch von dem Hund trösten zu lassen, mit ihm in Kontakt zu gehen, ihn zu streicheln, ihn lieb zu haben. Ich glaube, ein Hund hilft halt auch einfach gerne. Also viele Hunde haben gerne die sind dafür bereit, die sind dafür da, auch zu unterstützen, die machen das gern, die können das tragen. Ich glaube schon, dass das auch für Hunde in einem oder ab einem gewissen Maß super belastend sein kann. Also man muss halt wahrscheinlich im Auge behalten, ob sich grundsätzlich irgendwie bei der Stimmung des Hundes was verändert oder im Verhalten, wo man dann sagt, oh, das hat er vorher nicht gemacht und seit es mir nicht gut geht, fängt er an, vielleicht ein stereotypes Verhalten zu zeigen oder eine Aggression zu zeigen. Oder er ist nicht mehr lustig oder nicht mehr gut drauf oder will nicht mehr spielen oder so. Dann würde ich sagen, das ist halt so ein Signal, da muss ich aktiv werden. Da tut das dem Hund dann scheinbar nicht mehr. Oder das gut tun tut sie mir sowieso nicht. Aber da kann es dann scheinbar nicht mehr abfedern, nicht mehr auffangen. Es gibt aber Hunde, die da sehr gut mit umgehen können, dass auch der Mensch mal traurig ist, solange sie dann nicht verstoßen werden, weggeschickt werden, sondern dabei sein dürfen. Und also aus meinem ganz eigenen Leben kann ich das sagen, weil auch mein Leben ja nicht immer nur heiter Sonnenschein ist. Ich bin ja auch mal traurig und ich habe auch jetzt im letzten Jahr schon allein wegen Boogie unheimlich viele Tränen vergossen. Und so eine Mika ist halt hochempathisch. Die kommt dann, die setzt sich zu mir, die macht genau das, was auch eben hier in der Nachricht geschildert ist auch. Ich sehe aber nicht, dass sich das in anderen Bereichen auf sie irgendwie niederschlägt. Also ich sehe nicht, dass grundsätzlich in ihrem Verhalten oder in ihrem Wesen sich etwas verändert, sondern sie steht mir bei. Und sie kann das. Deswegen mache ich mir jetzt in diesem speziellen Fall dann keine Sorgen. Aber es könnte bei einem anderen Hund, beispielsweise bei einer Ronja, die sich in so Situationen von mir distanziert. Also die kommt da nicht, die legt sich dann irgendwo einen halben Meter weiter, die legt sich in meine Nähe, so nach dem Motto, ich bin da, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt mit dir Kontakt machen. Weil ich glaube, das ist ein Hund, der das nicht aushalten würde. Wenn ich den jetzt, ich sag mal blöd, missbrauchen würde als Tröstpartner, dann könnte das sein, dass das für Ronja nicht gut ausgehen würde. Verstehst du, wie ich das meine?
Ja, total. Also kenne ich ja bei mir auch. Also in meinem Rudel ist es ja so, dass der große Kümmerer ist Pelle und da weiß ich auch, dass der so hochsensibel ist, dass ich da eher aufpassen muss. Ne? Also so wie ich auch dann mit ihm umgehe. Also er ist jemand, der ja die ganze Zeit einfach wirklich ständig beobachtet und der mich die ganze Zeit im Fokus hat. Es ist nicht so, das haben wir auch inzwischen gut im Griff, dass er mir dann dauernd hinterherläuft, um zu kontrollieren, sondern er orientiert sich, er guckt nach meinen Stimmungen, er guckt, wie ich drauf bin. Das ist bei ihm super extrem. Bei Bella übrigens auch genauso. Auf eine andere Art und Weise, wobei sie ja nur dann eher so der Happy Dog ist. Also er ist eher so der Kümmerer und sie ist der Happy Dog und sagt so, hey, ja, alles klar, du bist nicht gut drauf, komm, lass uns mal irgendwie was tun dagegen. Und er ist so, hey, was ist los? Also so, ne? Also völlig unterschiedlich bei Spanja und bei Bilbo. Entweder sie zeigen es nicht oder es interessiert sie nicht so sehr. Also bei Bilbo ist es, glaube ich, so, der interessiert sich sehr für sich selber. Typisch Herdenschutzhund eben, und bei Spanja ist es so, dass sie sich auch sehr für sich interessiert. Wie wir beide ja wissen, ist da manchmal dann einfach auch ein Tunnel, der nicht mehr erreichbar ist. Der Tunnel ist geschlossen dann für alle anderen. Und, aber damit muss ich dealen, und gerade bei Pelle muss ich immer eigentlich in Sorge sein, dass ich ihn da nicht überfrachte mit irgendwas, sondern dass ich ihm auch das Gefühl gebe, umgekehrt, hey, es ist alles okay, es ist also nicht alles okay, aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo du proaktiv werden musst. Also kümmere dich um Spanja, leck warte ihre Warzen und kümmere dich darum und so, dann ist das aber auch genug, also mehr als genug. Also ich finde, diese Aufgabenverteilung geht ja immer dann, sowas wird ja immer dann sichtbar, vor allen Dingen sichtbar, wenn mehrere Hunde am Start sind, aber diese Frage, die da der Hörer hatte, das zielt ja so ein bisschen auch auf das ab. Es gibt ja Hunde, die so hochsensibel sind, gibt ja auch Hunde, die es gibt nicht nur eine Geschichte dazu, sondern mehrere, die dann irgendwie spüren, wenn jemand stark krank ist zum Beispiel, ja, und Signale senden, sowas auch riechen. Also das heißt, die Sinnesorgane, das dürfen wir nie unterschätzen, sind ja so viel, zu so viel mehr in der Lage, als das, was wir als Menschen drauf haben, dass wir da, glaube ich, relativ ja, stumpf sind im Vergleich sogar. Hm. Aber man muss sich die Frage stellen, wie werde ich dem gerecht? Also wenn ich so einen Hund habe, der so in die Interaktion geht, also ohne Bellen, ohne Fiepen, ohne irgendwas, sondern einfach auch durch seine Art, und das ist ja auch Kommunikation, wie gehe ich damit um und wie deute ich das richtig, finde ich gar nicht so einfach.
Also vor allem ist es ja oft auch etwas, was nicht so direkt sichtbar ist. Ne? Also wenn du jetzt einen Hund hast, wie der Hörer das beschreibt, also einen Hund, der sich kümmert, der also die Stimmung aufnimmt und den das offensichtlich auch stresst, der dann auch versucht zu trösten. Es ist ja so, wenn wir das jetzt, um es einfacher zu halten, wenn wir jetzt mal bei uns Menschen schauen, haben wir das Phänomen ja auch. Es gibt ja Menschen, die sind sehr gute Tröster und es gibt Menschen, die sind überhaupt keine guten Tröster. Und unter den guten Tröstern gibt es Menschen, die können sehr gut trösten, ohne selber daran zu zerbrechen, und andere, die es nicht können. Deswegen gibt es auch in den sozialen Berufen viele Menschen, die irgendwann aussteigen müssen, weil die sagen, ich kann das doch gar nicht so gut von mir fernhalten. Das Leiden anderer Menschen beispielsweise, ja. Und so kann man das jetzt eigentlich schon auch auf die Hunde überstülpen. Ne? Also auch hier gibt es Hunde, die das wirklich gut packen, die gute Kümmerer sind, die sich echt toll einsetzen und trotzdem nicht darunter leiden. Und dann wird es in vielen Stufen, beim einen mehr, beim anderen weniger, Hunde geben, die sich toll kümmern und daran zugrunde gehen. Und ich glaube, das ist halt das, was man so ein bisschen im Auge behalten muss. Und hier ist die Schwierigkeit, dass das nicht unmittelbar passiert. Das heißt, mir geht's schlecht. Vielleicht ist das jetzt auch eine Phase. Ja, also ich meine, wenn dir mehr einen Tag schlecht geht, braucht man nicht drüber reden. Aber wenn du jetzt einfach eine Phase hast, die schwierig ist, vielleicht auch du hast einen Verlust zu betrauern oder einen Lebensumstand, der einfach belastend ist, und du über einen längeren Zeitraum trauerst und der Hund so empathisch ist, sich kümmert und dann aber auch das Ganze mit in sich aufsaugt, die ganze Stimmung in sich aufsaugt und seine Sorge um den Menschen, das hat nichts, da muss man auch aufpassen, das hat nichts damit zu tun, ob man ein gutes Verhältnis zu dem Hund hatte oder nicht und dann irgendwie so nach dem Motto, ja, der denkt, er müsste sich kümmern, weil ich keine gute Führungsperson bin, das ist hier an der Stelle nicht das Thema. Darum geht es nicht, das ist Sozialverhalten, das ist Empathie, das ist Gruppe, Familie, Freundschaft. Das hat nichts damit zu tun, ob du eine gute oder schlechte Führungsperson bist. Wenn dein Hund das Gefühl hat, dass dir nicht gut geht und ihn das belastet, ist das ein ganz hohes Maß an Sozialverhalten und Empathie und Sensibilität, die Hunde ja faktisch auch haben. Und das kann halt über einen Zeitraum gut gehen. Und dann siehst du nach und nach, wie der Hund vielleicht dann doch anfängt, lethargisch zu sein, lustlos zu sein, freudelos zu sein. Und auch, es gibt depressive Hunde. Es gibt auch Hunde, die bekommen Antidepressiva. Also es gibt ja auch Ärzte, die sich spezialisiert haben in dem Bereich Psychiatrie und Psychologie für Hunde. Also Medikation für diese Tiere oder auch einfach, es gibt bestimmt sogar Hunde, die eine genetische Disposition, Prädisposition für gewisse Geisteserkrankungen haben. Oder Depression ist ja auch etwas, was vererbbar ist, je nachdem, welche Art von Depression. Und jetzt in dem Fall geht es ja nicht darum, sondern es geht einfach darum, dass da jemand vielleicht zu neigt, dann selber auch in eine Depression zu verfallen. Und hier müssen wir halt aufpassen. Wenn ich merke, dass mein Hund mein Traurigsein derart belastet, dann komme ich jetzt in einen totalen Konflikt, weil es steht mir ja zu, traurig zu sein. Es steht mir auch zu, selber nicht stark sein. Ich muss ja jetzt nicht anfangen, den Clown zu machen, damit mein Hund. Also ich meine, wir haben jetzt ein Problem, ja. Meine Traurigkeit überträgt sich auf einen anderen, der jetzt darunter leidet. Dann wäre wahrscheinlich gut zu sagen, ich muss den aus der Verantwortung rausnehmen. Und darf ich ja selber traurig sein. Also man muss ja auch nicht dann anfangen, unnötig stark zu sein, nur damit der Hund meine Schwäche nicht oder unter meinen Schwächen nicht leidet, und auch hier das Wort Schwäche ist natürlich unter meiner Traurigkeit nicht leidet. Und wenn ich merke, dass das so läuft, dann würde ich einfach wirklich sagen, diese Situation auf der Couch, die kann ich nicht weitermachen, weil das dann, also jetzt als Beispiel von unserem Zuhörer. Es kann aber auch im Alltag sein. Also wenn man eine belastende Phase hat, kann es sein, dass man allgemein einfach niedergeschlagen ist und sich das auch schon überträgt auf einen Hund. Dann ist es vielleicht nicht verkehrt zu überlegen, wie kann ich dem Hund denn Pausen von der Traurigkeit gönnen. Ich habe auch schon Familien dahingehend beraten, wo in Familien Krisensituationen oder Krisenphasen waren und die Stimmung derart schlecht war, dass der Hund halt wirklich nicht mehr, der hat dann angefangen mit total auffälligem Verhalten, Aggressionen aufgebaut, angefangen Sachen zu zerstören. Einfach, der hat das nicht ausgehalten, dass da die Stimmung so dramatisch war, dass man gesagt hat, der braucht Pausen von diesen Stimmungen, von diesem Daily Business zu Hause. Und da kann das total gut sein, wenn man dann einfach sagt, okay, der kommt jetzt einfach jeden Tag 1-2 Stunden zu Freunden oder der ist am Wochenende mal raus oder ich bringe den in eine Hundetagesstätte, wo der mit anderen Hunden einfach mal irgendwie ganz normale Hundesachen macht, damit der nicht die ganze Zeit in dieser Traurigkeit abhängt. Das hängt natürlich immer davon ab, wie schlecht es uns gerade geht. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir ja auch traurig sein dürfen. Das müssen wir uns ja auch erlauben, diese Probleme zu haben. Auf der anderen Seite will man ja nicht den Rattenschwanz, dass der Hund nachher völlig gestört ist, weil der sich da verantwortlich fühlt.
Aber da bin ich irgendwie völlig für mich immer klar gewesen, weil ich so die Grundhaltung habe, das geht ja dann auch so ein bisschen in Richtung Kinder. Also ich glaube, irgendwie klar zu sein, irgendwie, dass du bist ja derjenige, der in der Verantwortung ist. Und das gilt für Kinder, das gilt aber auch natürlich für Hunde. Und das ist dieser schmale Grat. Bei Kindern ist es natürlich deshalb auch anders, weil es auch gut ist, dass sie lernen, dass es verschiedene Emotionen gibt und dass es gut ist, dass man über diese Emotionen im besten Fall auch spricht, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Bei Hunden ist es, glaube ich, einfach nochmal ein Stück weit anders. Ich glaube, dass es einfach auch da wichtig ist, dass man den Hund in Anführungsstrichen nicht als Therapeuten missbraucht, sondern dass man ihm auch das Gefühl gibt, dass man trotzdem die Lage noch im Griff hat. Weil ich mir vorstellen kann, dass du sonst den Hund, wie du gerade eben auch skizziert hast, ein Stück weit beschädigst. Und auf der anderen Seite ist auch nichts gewonnen in dem Gesamtgefüge, weil das ja eine relativ einfache Struktur ist. Also ein Hund braucht ja letztendlich auch einen Anführer. Und ich stelle mir jetzt vor, du bist ständig oder relativ häufig traurig und er ist derjenige, der tröstet. Dann bist du ja ruckzuck auch in so einer Situation, wo der Hund quasi der Anführer ist. Und da hätte ich, glaube ich, immer ein Stück weit Sorge, dass das für den Hund auch vielleicht einfach auch ein Stück weit zu viel ist. Und ist es das nicht, muss man vielleicht dann auch akzeptieren, dass der Hund irgendwann auch extremer reagiert, weil er auch gelernt hat, dass er dich ein Stück weit unter in Anführungsstrichen Kontrolle hat. Also ich finde, das ist ein da die Balance zu halten, finde ich ganz schön schwer.
Ja, ich glaube, es gibt halt total so einen Gesamtkontext. Also ich denke, wenn der Hund gut damit umgehen kann und ein guter Tröster ist und auch gerne tröstet. Es gibt ja auch wirklich einfach viele Hunde, die das liebend gerne machen. Das gehört ja auch zu einem Miteinander und zu einem sozialen Miteinander. Traurigkeit passiert ja bei Hunden auch. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Man darf ja auch mal traurig sein. Also auch als Mensch wird das nicht unmittelbar zu einem Problem führen. Wenn ich das jetzt aus der Nachricht richtig entnehme, ist es ja auch so, dass es immer eine ganz bestimmte Situation ist, in der man traurig ist und hier die Sorge besteht, dass das in diesem Handlungsablauf falsch verknüpft wird. Was natürlich theoretisch auch denkbar ist, aber nicht unbedingt schlecht verknüpft wird. Also ich weiß nicht, so wie ich das lese in dieser Nachricht, sehe ich jetzt zum Beispiel noch kein Problem, weil das für mich so klingt, dass der Hund einfach, ja, der ist gestresst, weil seinen Menschen geht's nicht gut. Das ist ja auch erstmal ein gesundes Gefühl. Das ist ja erstmal gesund, dass der Hund auch sagt, du bist mir wichtig und dir geht's nicht gut und das stresst mich. Zuerst mal ist das ja nicht schlimm, dass er dann auch Stress hat damit, dass sein Mensch gerade instabil ist. Dass er sich dann kümmert, ist erstmal, finde ich, auch noch okay. Wenn der Rest des Tages in Ordnung ist und man sonst keine Baustellen hat miteinander, dann würde ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas aus den Fugen gerät. Ich würde den Hund halt einfach immer im Auge behalten. Wenn das natürlich eine Überhand nimmt, also meine Traurigkeit einfach schwer nur noch in den Griff zu kriegen, ist auch für mich selber. Und ich merke, dass der Hund dauerhaft gestresst ist. Dann muss ich reagieren, auf jeden Fall. Da hat das auch viel damit zu tun, dass Hunde, das ist ja der Grund, warum wir auch diese Tiere als Partner seit so vielen tausend Jahren wählen, die sind sehr, sehr, sehr empathisch für uns und sehr loyal und sehr treu. Und das kann die Belastung für einen Hund in einer belasteten menschlichen Welt kann richtig, richtig groß sein. Und da gibt es halt Hunde, die entwickeln dann wirkliche Störungen. Und das ist halt so das, wo ich sage, wenn du merkst, es geht dir zunehmend schlechter und wenn du merkst, dein Hund hat zunehmend Stress damit, das auch nicht in den Griff kriegen zu können, weil er kann es ja nicht in Ordnung bringen. Er ist ja eben nicht der Verursacher der Sache. Ja. Dann würde ich anfangen, aktiv zu werden, einfach zu sagen, ich muss hier gucken, wie ich den Hund aus dieser Sache rausnehme, wie der auch einfach Pausen davon bekommt und ich meine Gefühle an anderer Stelle auslebe ohne den Hund, damit der einfach, ja, damit der mir daran nicht kaputt geht. Aber grundsätzlich jetzt in der Situation mit dem Sofa, ich glaube, dass das zu Zusammenleben auch ein Stück weit gehört. Das passiert in Familien und in Gruppen überall. Da ist mal jemand dabei, dem geht's nicht gut. Und dann kümmert sich die Gruppe um denjenigen. Das heißt noch nicht, dass die ganze Gruppe daran kaputt geht oder Verhältnisse sich verändern, sondern hier übernimmt man einfach, ich sag mal, familiär Verantwortung füreinander oder freundschaftlich Verantwortung füreinander. Und erstmal finde ich das okay. Und ich meine, wir gehen die ganze Zeit hin und sagen, wir wollen ein super enges Verhältnis zu unserem Hund und der soll sich total verbunden fühlen und wir machen Bindung, Bindung, Bindung und Verhältnis, Verhältnis, Verhältnis. Das ist halt ein Teil davon. Wenn ich dann traurig bin, dann geht mein Hund her und sagt, oh, das fühlt sich voll kacke an, dass dir nicht gut geht. Das ist auch gut so, dass der Hund so fühlt. Das ist normal. Also er muss das nicht fühlen. Es gibt auch Menschen, die sich da nicht so betroffen fühlen, wenn ein anderer traurig ist. Das heißt auch nicht zwingend, dass das Verhältnis nicht gut ist, ne? Aber du hast halt eben Hunde, die da sehr, sehr sensibel für sind und die da schlecht mit umgehen können, wenn es einem geliebten Partner, in dem Fall dem Menschen, nicht gut geht und die sich dann verantwortlich fühlen. Und solange sie nicht darunter leiden, sehe ich da erstmal auch eigentlich kein Problem. Also das gehört ja irgendwie zum Leben auch dazu. Und wie viele Hunde haben uns durch solche Phasen begleitet, ohne dass Schlimmeres passiert ist oder der Hund Schaden genommen hat. Wir sind da gemeinsam durchgegangen, die Tränen wurden weggeleckt. Das kennt jeder Mensch, der einen Hund hat, dass Hunde sich kümmern, wenn es einem nicht gut geht. Ich glaube, das ist erstmal okay. Man muss es halt einfach im Auge behalten, weil es Einzelfälle gibt, wo es einfach zu viel wird für den Hund. Und gerade wenn du es gibt Hunde, die sind, das hast du ja eben auch ganz gut beschrieben, so ein Pelle, der einfach sich sehr, sehr verantwortlich fühlt, der sich da ganz doll den Schuh anzieht, der könnte, wie du eben geschildert hast, bei sowas auch einfach auf der Strecke bleiben. Wie ich sagte eben mit Ronja, das ist einfach jemand, ich glaube, wenn die sich den Schuh anziehen würde, das könnte ihr wirklich schaden. Weil sie ja eh nicht der Typ ist, der dazu neigt, grinsend durchs Leben zu gehen. Sie hat eh die Neigung in das Traurige, in das Dunkle, weißt du, wie ich meine? Wenn ich das jetzt noch zusätzlich belaste, kann das echt nach hinten losgehen. Das ist halt wahrscheinlich dann doch viel von dem Hund abhängig, um den es da geht. Und da sind wir als Hundehalter dann in der Verantwortung, ein Auge drauf zu haben.
Das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst noch. Es ist nämlich so, dass ich glaube, das ist so vom Charakter, sind ja nicht nur Hunde, die sich gerne kümmern, sondern es sind auch Hunde, die sich einfach orientieren. Das ist das, was ich bei Pelle zum Beispiel total beobachte. Ne? Also in dem Moment, wir kennen jetzt ja auch die Abhausituation mit Pelle und Bilbo. Und da ist es dann eben einfach auch so, na klar, also es ist natürlich auch ein Hund, an dem er sich orientiert. Und wenn er sagt, hey, Großer, du, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er, hey, deine Hüfte ist vielleicht auch nicht mehr so richtig gut, ich passe mal so ein bisschen auf dich auf und geh mal mit. Und guck im Zweifelsfall, dass dir da irgendwie nichts passiert. Also ich natürlich jetzt alles irgendwie wirklich sehr, sehr bildlich gesprochen. Orientiere mich nicht an dir, sondern ich bin halt einfach dein Wingman und guck mal, dass du da jetzt irgendwie bei deinem Spaß, den du da gerade hast, da auch gut durchkommst. So, ja. Und weiche eben nicht von deiner Seite. Das ist ja das, was ich mit ihm auch erlebe. Und ich glaube, das ist eben einfach eine nicht nur eine Frage des Charakters in Sachen Kümmerei, sondern es geht einfach auch darum, dass es Hunde sind, die sich sehr, ja, die sehr sozial sind einfach und die wahrscheinlich in so einem Rudel nicht unbedingt die Eins wären, aber die es braucht, weil damit das ganze Rudel einfach gut versorgt ist.
Bindeglieder, ja, total. Ja. Also die fühlen sich halt irgendwie scheinbar verantwortlich, was, wie gesagt, ich finde das immer so schwierig, wenn gesagt wird, ja, Hunde sollen aber solche Aufgaben gar nicht haben, die sollen ja gar nicht verantwortlich sein. Weiß nicht. Also ich finde, wenn die das gut machen, uns allen damit gut geht und nichts Schlimmes passiert und einfach jemand das auch einfach gut macht und damit gut zurechtkommt, weiß ich gar nicht, warum ich da jetzt was ändern soll dran. Was mir jetzt im Zuge dieses Gesprächs aber jetzt noch wichtig ist, weil wir beschreiben ja jetzt Hunde, die sehr aktiv jemanden trösten. Und meine Angst ist jetzt, dass Menschen denken, boah, ich habe aber jetzt auch schon öfters mal Phasen gehabt, wo es mir nicht gut geht und habe geweint und irgendwie war schwierig und mein Hund hat ja gar nichts gemacht für mich in dem Moment. Und interessiert er sich da jetzt nicht für mein Leiden oder so? Und das wäre mir jetzt wichtig, nochmal festzuhalten, dass nicht jeder das auf die gleiche Art macht. Also oft, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, so eine Ronja, die legt sich in meine Nähe dann. Die meidet einen direkten Kontakt, weil ich glaube, dass das einfach nicht ihr Ding ist. Und vielleicht kann sie das auch gar nicht stemmen. Vielleicht eignet sie sich faktisch auch einfach überhaupt nicht dafür. Aber sie ist halt schon da. Und sie geht ja nicht hin und sagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern sie legt sich irgendwie noch dazu, ohne direkt ganz nah dabei zu sein, macht das so ein bisschen zu ihren Bedingungen und zeigt dadurch aber schon Anteilnahme auch. Und das ist so ganz facettenreich, wie das aussehen kann, trösten oder mitfühlen von einem Hund. Also nicht, dass man jetzt hingeht und sagt, ja, wenn der sich da nicht auf mich draufsetzt und mir da die Tränen wegleckt, dann ist der ja völlig abgestumpft. Das heißt das nicht. Das kann auch sein, dass du dann einfach merkst, der Hund ist an so einem Tag, wo es mir nicht gut geht, einfach die ganze Zeit in meiner Nähe. Der ist da nicht ruhiger als sonst, der wirkt auch nicht traurig, der wirkt auch nicht sonderlich empathisch, aber der ist einfach die ganze Zeit bei mir, in meiner Nähe. Den ganzen Tag macht er sonst nicht. Sonst liegt er immer da oder macht dies oder jenes. An dem Tag ist er die ganze Zeit bei mir. Ja, das war die Empathie, das war das Mitfühlen, das ist das, wo er für dich da ist. Er zeigt dir, ich bin da. Auf seine Art. Das ist halt wichtig, dass man das jetzt hier nochmal sagt, dass man nicht denkt, man hätte zu Hause da jetzt irgendwie so stumpfe Persönlichkeiten sitzen, weil die da nicht so ganz aktiv werden. Ja. Die Hunde zeigen das auf verschiedene Arten. Und das wollte ich auch einfach noch sagen. Nicht, dass da jetzt manche Hunde irgendwie schlecht wegkommen, weil das wäre unfair.
Sehr gut. Dann setze ich mich jetzt wieder auf die Couch und lass mich ein bisschen von Pelle trösten, ob meiner Männergrippe und lass mir einen Tee kochen von ihm.
Ich mach noch mal. Oh.
Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut.
Oh, Mensch.
Mach das gerne bis nächste Woche weiter. So dann
nächste Woche dann hoffentlich ganz gesund, Mike. Ich drücke dir die Daumen, gute Besserung.
Danke und euch allen da draußen. Passt gut auf euch auf, zieht euch warm an und lasst euch trösten.
Genau. Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.